Ja, Jesus, wir danken dir für dein Blut und für dein Sterben am Kreuz, für deinen Leidensweg, den du bis zum Ende gegangen bist, Jesus. Halleluja. Und wir danken dir auch für die Kraft, die dadurch entstanden ist, dass du dadurch auch zur Kraftquelle für uns geworden bist, Jesus. Wir preisen dich dafür. Wir ehren dich und danken dir, unser König, unser Jesus, unser Gott. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich wollte meine Uhren mit euch vergleichen. Haben wir jetzt auch 11:27 Uhr ungefähr? Wunderbar. Die Zeit vergeht sehr schnell, ne? In der Gegenwart Gottes. Unglaublich. Ich dachte jetzt kurz vor 11 oder so. Preis dem Herrn. Gut. Samuel hat mich gebeten, dass ich heute predige und ich freue mich sehr, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und ich möchte heute vom Johannes der Täufer sprechen. Also das Thema wird heute sein Johannes der Täufer, dieser Mann Gottes, dieser Vorbote, der vor Jesus gekommen ist. Und ich möchte mit uns gemeinsam einige Höhepunkte seines Lebens und seines Dienstes, aber auch seines Beginns und seines Endes auch anschauen in Evangelien. Das war Freund von Jesus, so hat er sich selbst auch genannt. Der sagte: Jesus ist ein Bräutigam und ich bin ein Freund vom Bräutigam. Und ich freue mich, wenn ich sehe, dass der Bräutigam kommt, um seine Frau, um seine Braut abzuholen. Halleluja. Hochzeit, das ist eine wunderbare Sache. Amen. Und Jesus kommt in dieser Welt und der verbindet sein Kommen auch mit deiner Hochzeit. Und wenn wir nicht die Braut wären, ne, seine Braut, das wäre vielleicht so, dass diese Hochzeit an uns vorbeiziehen würde und wir wieder mal nicht dabei sind. Aber wir sind nun seine Braut und deswegen gibt es keine Hochzeit auch ohne Braut. Amen. Halleluja. Aber der Bräutigam kommt und er kommt nicht alleine. Ja, der Vater hat dafür gesorgt, dass Jesus auch, wie heißen die heutzutage, die den Bräutigam und die Braut begleiten bei der Hochzeit? Trauzeugen, ja. Gott hat dafür gesorgt, dass Jesus einen Trauzeugen hatte, ja, wo er gekommen ist, um seine Braut abzuholen, sich dieser Welt zu offenbaren. Und Johannes der Täufer bezeichnet sich als dieser Trauzeuge, als Freund von diesem Bräutigam. Und ich wünsche mir und ich denke, viele von uns wünschen sich auch, dass wir Freunde von Jesus sind. Amen. Obwohl wir eigentlich auch die Braut sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott dafür gesorgt hat, dass die Braut auch nicht ohne ihren Trauzeugen bleibt. Ja, deswegen hat er uns den Heiligen Geist auch gegeben. Und der ist ein wunderbarer und super Trauzeuge. Amen. Den besseren gibt es einfach nicht. Und das spüren wir jedes Mal, wenn wir so einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Amen. Und Geist Gottes war natürlich auch bei Jesus, aber Jesus war auch nicht alleine unterwegs. Ich meine jetzt Menschen. Unsere Beziehung zu Gott ist wichtig, aber Beziehung unter den Menschen, das ist auch sehr wertvoll. Und ich denke, dass Johannes der Täufer war auch so einer. Der war nicht in der Mannschaft von Jesus, aber der war ein Teil vom Reich Gottes zu den Zeiten, wo Jesus in dieser Welt war. Amen. Und Jesus hat sich verbunden gefühlt, ganz stark verbunden gefühlt mit Johannes der Täufer. Der war ihm nicht fremd. Sie kannten einander, ihre Familien kannten einander. Sie waren sogar die Verwandten, kann man so sagen. Vielleicht etwas entfernte, aber doch auch Verwandte. Und diese aber geistliche Verbindung, die zwischen beiden war, das war etwas Besonderes. Und so möchte ich, warum möchte ich mit euch Johannes der Täufer anschauen? Weil der war ein Mensch. Die Bibel bezeugt von dem, der war ein Mensch von Gott. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass jeder von uns sich als so einen Mensch von Gott betrachtet. Ja, ich weiß nicht, irgendwann ist das Leben vorbei. Amen. Und ich wünsche mir und jedem von uns, dass irgendjemand danach vielleicht oder im Himmel auch, dass von dir und von mir gesagt wird, das war ein Mensch von Gott. Der hat in dieser Welt gelebt als ein Mensch, als ein Mann oder als eine Frau, die von Gott gekommen sind. Ja, der war für Gott da, der war für die Geschwister da, der war einfach ein Mensch von Gott. So, und Johannes war auch ein Mensch von Gott, Jesus aber war auch ein Mensch, aber der ist auch unser Herr. Der ist größer als ein Mensch, der ist unser Gott und König. Und doch, diese Verbindung bestand zwischen Jesus und Johannes, dem Täufer. Und ich meine, dass so eine ähnliche Verbindung kann auch zwischen dir und Gott entstehen, zwischen mir und Gott, dass wir für Jesus sind, so wie seine Trauzeugen in dieser Welt, ja, so wie Menschen, die er sich anschaut und von denen er auch ja, begeistert ist und die er auch segnet, mit denen er auch trauert, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Ja, diese Verbindung gab es zwischen den beiden, sogar wo Jesus in dieser Welt war. Und erstaunlich ist, dass die beiden kannten einander durch den Geist Gottes, da wo noch sie, die beiden, in Mutterleiben waren. Ja, Johannes war im Mutterleib von seiner Mutter, Elisabeth, und Jesus war auch schon unterwegs sozusagen, und Maria hatte jetzt auch empfangen vom Heiligen Geist, und der war also im Mutterleibe von Maria, und die beiden haben sie getroffen, und in der Bibel steht geschrieben, dass Johannes hat sich gefreut im Bauch von seiner Mutter, dass Jesus ihn mal besuchen kommt. Und das ist unglaublich. Der Heilige Geist kam auf den Jungen. Ne? Also diese Verbindung, die ist einfach da. Und der Geist Gottes hat die beiden verbunden. Also das sind die Höhepunkte, die für mich einfach so wunderbar im Leben von Johannes sind, dass ich die mit euch auch teilen möchte. Lukas beginnt und beschreibt ganz ausführlich, wie es dazu gekommen ist, dass jetzt Johannes der Täufer in diese Welt kam. Der kam von Gott. Der wurde geboren in einer Familie, einer frommen Familie, gottesfürchtiger Mann, gottesfürchtige Frau. Aber Leute, nichts Besonderes war an dieser Familie, außer dass sie an Gott geglaubt haben. Und das reichte schon aus. Das war jetzt keine besonders bekannte Familie jetzt in Judäa. Sie haben Gott gedient, sie waren Priester. Wir lesen Lukas 1,5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abias, das waren die einzigen Fakten aus seinem Leben sozusagen, da gab es eine Abteilung und der war halt praktisch so ein ja, Beamter da, ne, sozusagen, so ein Diener Gottes. Und seine Frau war jetzt aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. So, Zacharias und dann Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott. Und das ist, was ich mit fromm meinte, aber jetzt sozusagen biblisch steht, sie waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und das ist ein gutes Zeugnis von diesem Ehepaar. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit fortgerückt, also sie waren etwas älter. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verherrlichte, und vom Altar im Tempel diente. Vers 11, ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur rechten Seite des Räucheraltars. Wir haben uns vor kurzem auseinandergesetzt mit der, wie heißt es nochmal, mit dem Heiligtum, ja, mit dem heiligen Ort. Und Räucheraltar stand eigentlich so für uns eigentlich außerhalb von diesem Allerheiligen. Ne? Und da kommt jetzt plötzlich dieser Engel und erscheint dem Zacharias. Und Zacharias war einfach jetzt mal dran. Der kam einfach zu seinem Dienst. Der musste heute aufbauen, der musste heute abräumen, der war heute dran. Es war nicht so, dass er jetzt plötzlich geleitet vom Heiligen Geist zum Tempel musste. Amen. Der kam einfach, weil er dran war und dass er diesen Dienst, Gott zu dienen, als ernst empfunden hat, und der war einfach für Gott da, wenn es sozusagen die Zeit gekommen ist. Ich möchte es einfach mal so darstellen, das war jetzt nicht so, dass Zacharias besonders geistlich jetzt begabt war oder so, ne? Geistesgeleitet. Der hat einfach Gott gedient, der war treu und der war gerecht vor Augen Gottes. Und ihn erwählt der Engel Gottes. Ich weiß nicht, ob Gott jetzt gewartet hat, dass Zacharias seinen Dienst ausüben soll, und dann hat seinen Engel geschickt. Ja? Oder jetzt Zacharias war plötzlich zufällig da. Oh, und dann plötzlich fiel jetzt die Auserwählung Gottes auf Zacharias und seine Frau Elisabeth. Ich denke nicht. Gott wollte schon, dass Elisabeth schwanger wird und dass die beiden das Kind bekommen. Und dann hat er gewartet, bis Zacharias im Tempel mal auftaucht und dann kommt Engel und dann kann er ihm ankündigen, jawohl, Zacharias, ihr bekommt bald ein Kind. Wie jeder vernünftige Mann heute hat Zacharias angefangen, mit Engel zu streiten. Ja, wie kommt es denn? Ne? Also glaube ich dir erstmal nicht. Gut, dann sagt der Engel erstmal, auf Deutsch würde man sagen, Klappe halten, oder da hat er einfach gesagt, jetzt wirst du erstmal nicht sprechen, damit du deinen Unglauben jetzt nicht ausbreitest. Und dann Elisabeth plötzlich nicht auch auf die Gedanken kommt, wie kann es denn passieren bloß, dass ich schwanger werde und so. Und dann musste Zacharias, er hatte keine Wahl, dann erstmal schweigen. Ich weiß nicht, 9 Monate, 1 Jahr, wie lange es gedauert hat, das war wohl lange. Und Elisabeth konnte ihren Glauben und ihre Hoffnung ausleben. Sie hatte genug eigene Zweifel gehabt. Aber dann tat Gott einfach, was er versprochen hat. Amen. Und so kam dieser Junge in diese Welt. Und der Punkt Nummer 1, ein Höhepunkt, ja, habe ich versprochen. Also das waren einfache Menschen, die Gott gedient haben. Also wenn du Gott dienst und treu in seinem Reich unterwegs bist, du denkst, ich bin hier nichts Besonderes, ich bin nicht besonders begeistert oder ich habe keine Visionen, ich sehe jetzt keine Bilder oder ähnliches. Vielleicht kommt ein Tag, ein Engel erscheint und dann möchtest du oder nicht, ne? Auch wenn du so vom Kopf her vielleicht so, wie viele Männer gestrickt bist, Gott macht einfach Auserwählung und Gott tut sein Werk. Und das war wirklich ein Wunder. Das war ein Wunder, dass Johannes der Täufer in dieser Familie geboren wurde und dadurch wurde Gott wirklich groß gelobt. Und dann, wie ich gesagt habe, kam Maria, sie hat dann auch Elisabeth besucht und dann kam zu dieser Begegnung, der Geist Gottes kam über Elisabeth, wo jetzt Johannes der Täufer geboren wurde, durfte endlich mal auch Zacharias zu Wort kommen, Zacharias, und, aber auch nicht alleine, Geist Gottes kam über ihn, und zwar, wo die Eltern sich entscheiden mussten, wie soll denn der Junge heißen? Ja, welchen Namen geben wir jetzt dem Neugeborenen? Und viele Menschen haben vorgeschlagen, Zacharias, genauso wie sein Vater. Aber Elisabeth sagte, nein, der soll Johannes heißen. Damit waren sie immer noch nicht zufrieden, ne? Weil jetzt muss der Mann jetzt sagen, ja, was soll jetzt? Die Frau entscheidet alleine nicht. Dann kamen sie auf Zacharias und dann Zacharias auf der Tafel auch geschrieben, Johannes soll ihn bitteschön heißen. Und wo jetzt er das auch, den Namen hatte er vom Engel bekommen. Ne? Engel sagte ihm, der Junge soll bitte Johannes heißen. Und das war der Punkt, wo der auch sprechen durfte, und aber natürlich im Heiligen Geist. Und dann hat er praktisch auch Worte ausgesprochen. Ich glaube, das war sogar am 8. Tag, wo jetzt Johannes beschnitten wurde und so. Dann hat er richtig prophetische Worte über Johannes ausgesprochen an diesem Tag. Wir haben auch Kindersegnungen, ne? Wenn so neugeborene Babys, ne, geboren werden, dann kommen sie. Und das ist durchaus so, ne, dass Gott uns wirklich einen Segen gibt, Offenbarung gibt. Wir glauben daran, genauso wie mit Jesus. Ne? Jesus wurde auch geboren und dann hat er Maria getroffen, wo sie nach Jerusalem zum Tempel kamen, auch um Jesus zu beschneiden. Die haben getroffen, diese beiden, ja, Mann und Frau, und dann wurden auch prophetische Worte gesagt. Halleluja. Und das, was Zacharias sagte, das war durchaus wichtig. Und das war die Berufung und die Bestimmung von Johannes. Das hat aber auch Engel gesagt, dass Johannes zu einer Stimme werden soll, die in der Wüste erschallt. Die Stimme, die ruft. Jeder Hügel soll bitteschön glatt werden. Oder jede Ebene muss bitteschön gerade werden, damit der Herr kommt. Johannes Dienst war, die Wege für Jesus zu ebnen. Ja? Und seine Botschaft war auch Botschaft der Buße. Und er war ein Prophet, obwohl er sich selbst sehr vorsichtig dazu geäußert hat. Man hat ihn gefragt, wer bist du und so. Der war ganz vorsichtig damit. Der wusste aber, wer er ist. Und wie viele Propheten auch, war er in der Wüste. Selbst hier im Lukas 1, Vers 80, lesen wir jetzt, die Wüste von Johannes beginnt. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist, Lukas 1, 80, und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Das ist noch ein Höhepunkt im Leben von diesem Jungen, ein Kind. Man würde sagen, der soll doch das Leben genießen, oder ich weiß nicht, ne? Aber der war, so wie er gelebt hat, auch sehr zurückhaltend. Der brauchte nicht viel. Der war zufrieden mit dem, was er hat. Und er hatte einen ledernen Gürtel, ne? In der Bibel kommt häufig vor, einen ledernen Gürtel hatte er. Und dann hatte er einfache Kleider, Heuschrecken hat er gegessen, Honig gemocht. Aber insgesamt, das war es dann auch. Ne? Also der hat sehr zurückgezogen gelebt. Diese Wüstenzeit hat ihn zum Teil geprägt. Aber der war ja auch eine Stimme in der Wüste. Und vielleicht denken wir, wir erleben ungern Wüstenzeiten. Amen. Wenn die Wüstenzeiten kommen, dann denken wir, oh, lieber nicht. Lieber, dass es alles gut geht und wunderbar ist. Aber ich denke, wir dürfen lernen aus dem Wort Gottes, die Wüstenzeiten auch zu schätzen. Die Wüstenzeiten, wenn wir an sie so zurückdenken, zum Beispiel, bevor das Volk Gottes ins verheißene Land einziehen durfte, dann durften sie mal in der Wüste die Zeit verbringen. Bevor Jesus seinen Dienst angefangen hat, musste er auch mal in die Wüste, ja, wo die Erprobung stattfindet, wo man einfach geläutert und gereinigt wird, wo man nochmal seine Beziehung zu Gott stärkt und lernt einfach mit Gott zu gehen und stark zu sein. Und Johannes hat viel davon gelernt. Und ich war noch nicht in Israel, aber ich habe gehört, also da gibt es viele Wüsten sozusagen. Ja, viele Gegenden, wo es nicht so schön grün ist wie jetzt bei uns, wo es praktisch ganz wenig was wächst. Aber ich war in Kroatien und ich habe so ähnliche Gegenden gesehen. Und wo, in welcher Wüste war denn Johannes der Täufer? Der war in der Wüste in Judäa, nicht so ganz weit weg, neben diesem Totensee. Und das war ein besonderer Ort, wo er sich aufgehalten hat. Zum Beispiel, Johannes wirkte sehr stark im Geist vom Prophet Elia. Wenn wir sein Leben so betrachten, dann sehen wir, der kam so, wie als ob er in dieser Salbung von Elia war. Ja, Johannes war stark, wie ein Prophet. Es gab auch aber Zeiten, wo er erprobt wurde, zum Beispiel im Gefängnis. Da war schwierige Zeit auch für ihn. Sein Tod ist auch mit einer Frau verbunden. Wir wissen, dass Elia auch, ne, von Isabel gejagt wurde. Und da gab es auch Herodianer im Tempel von Herodes, vom König Herodes, die letztendlich dann auch Johannes, durch sie dann wurde Johannes enthauptet letztendlich. Ne? Also man sieht sehr starke, sehr viele Parallelen. Und übrigens Elia, man vermutet, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Ne? Es gibt ja nur zwei Menschen, die nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Und Elia, Prophet Elia, war einer davon. Und man meint, dass er genau in dieser Wüste von Judäa in den Himmel aufgefahren ist. Also dieser Kerl, dieser junge Mann, dieser Johannes der Täufer, der kannte Wüstenzeiten, der scheute Wüstenzeiten nicht und da hat er aber seine Verbindung auch zu Gott gestärkt. Also, wenn mal Wüstenzeit dran ist in deinem Leben, das ist die Zeit, um mit Gott, ne, noch einmal, noch mal näher zu kommen zu ihm. Halleluja. Also, Wüstenprophet. Und was war seine Botschaft? Lukas 3, lass uns ein bisschen fortschreiten, von 8 bis 9, noch zwei Verse. Und zwar, der hat über die Buße gesprochen. Ja, der hat gewartet, bis das Wort Gottes zu ihm geschah, im Vers 2, hier Lukas 3 auch, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. In den Büchern habe ich nachgeschlagen, der soll etwa 34 Jahre alt gewesen sein, als diese Stimme zu ihm erscheint. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan. Also jetzt zieht er von der Wüste aus und kommt zum Jordan, denn der hat viel getauft, der brauchte Wasser. und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ja, der Vorbote vor Jesus, Erlöser, Messias, war jetzt die Botschaft über die Buße, tut Buße. Und Verse 8 und 9, etwas genauer, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater und sich zu rechtfertigen, irgendwie aus eigenen Kräften. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Harte Botschaft. Erstmal nicht so die Botschaft der Liebe, mit der Jesus gekommen ist. Ja, Jesus kommt mit der Botschaft der Liebe, aber sein Trauzeuge kommt mit einer harten Botschaft. Prinzipiell spricht der Menschen an und sagt, schaue dir dein Herz an. Was geschieht mit deinem Herzen? Was ist in deinem Leben? Gibt es da Sachen, die Gott nicht gefährlich sind? Gibt es da Sachen, die bereinigt werden müssen? Ich denke, von uns allen gibt es keinen hier, der sagen würde, gibt es nicht. Amen. Und so führt Johannes uns alle eigentlich zu Buße, dass wir uns selbst erforschen, genauso wie David in diesem Psalm nach 139, erforsche mich Herr. Ja, David war ein guter Mann, aber der hat auch einige schlimme Dinge gemacht. Wo kam das her? Alles kommt ja aus unserem Herzen irgendwie. Und es gibt halt Sachen, die in unserem Herzen nicht gut sind. Und da Johannes sprach Menschen direkt an und sagte, stellt euch diesen Dingen gegenüber. Oder jetzt nennen sie beim Namen für sich und macht euch klar, dass ihr euch für Gott entscheiden möchtet und tut Buße. Ja, dieses bußfertige Herz, das ist anscheinend einen ebenen Weg für den Herrn. Jesus kann in uns auch nur dann einziehen, wenn wir Buße tun. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, vergib mir. Aber auch wenn wir unterwegs mit Jesus sind und merken, da hat noch diese Welt Anspruch auf unsere Herzen, das, was nicht Gott gefällt, dann sollen wir auch Buße tun, aber nicht nur mit unseren Lippen, sondern auch ebenbürtig. Und dann hat er gesagt, ja, der Buße würdige Früchte sollt ihr tun, sollt ihr bringen. Aber was bedeutet denn das? Dann kamen zu Menschen auch zu ihm und sagten, Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Was meinst du mit, wir bereuen einiges in unserem Leben? Und was meinst du mit Früchten der Buße? Und dann sagt er zum Beispiel, der hat viel über Barmherzigkeit gesprochen. Ja, die Botschaft von Johannes war jetzt einerseits sehr streng, ja, ihr sollt euch bekehren und euch taufen lassen. Das war ja die Taufe zur Vergebung der Sünden. Der hat Vergebung der Sünden angekündigt, das auf eine prophetische Art und Weise, sehr stark, aber auch eingeladen und gesagt, lasst euch taufen, dass die Sünden euch vergeben sind. Aber wenn ihr jetzt euch getauft habt, dann verändert bitte auch euer Lebensstil. Ja, und dann sagt er zum Beispiel, wer zwei Unterkleider hat, teilt dem mit, der keins hat, und wer Speise hat, tu ebenso. Dann hat er zu den Zöllnern gesagt, Vers 13, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Ja, seid fair, wenn ihr sozusagen dann auch die Steuer von Leuten erhebt. Dann kamen auch Kriegesleute zu ihm, Soldaten, Militär. Da sagte er, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold, mit eurem Lohn, das, was ihr bekommt, und nutzt eure Waffen dann sozusagen nicht noch, um ans ungerechte Geld zu kommen. Also der Vorbote des Evangeliums ist die Botschaft, und ist die Botschaft über die Buße. Und das ist irgendwie mit der Wüste, ne? Das korreliert ganz gut. Wüste, und dann der kommt mit dieser Botschaft Buße. Und das ist eine gute Zeit, ne? Wenn wir in der Wüste sind, dann prüft uns der Herr, dann prüfen wir uns selbst und dann reinigen wir uns. Und dann Gott führt uns weiter. Das war noch ein sozusagen Höhepunkt in seinem Leben. Also sehr starke Botschaft über die Buße, verbunden mit Barmherzigkeit. Ne? Er sagte, teile, wenn du zwei hast, teile. Barmherzigkeitsdienst. Dass wir uns wirklich dann einsetzen für das Reich Gottes. Denn wenn wir uns früher Zeit genommen haben für die Dinge dieser Welt und dann diese Welt wird weniger in uns, ja, und dann können wir uns da einsetzen für das Reich Gottes mehr und mehr. Preis dem Herrn. Lukas 3, Jetzt weiter, Verse 15. Johannes hatte sehr starken Dienst. Wo Gott ihn gerufen hat, komm, jetzt bist du dran, dann ist er rausgegangen. Und dann natürlich wurde er sehr bekannt in Judäa und Menschen kamen zu ihm, wirklich sehr viele kamen. Und so wie es in dieser Welt gehört, dann wollen dich Menschen immer so auf einen Posten stellen, ne? Dann wollen dich Menschen immer so hochloben. Jesus wollte das auch immer wieder vermeiden und wenn er gemerkt hat, dass die Menschen wollten ihn so besonders so ehren, ne, dann hat er sich immer zurückgezogen. Und hier wollten die Menschen auch Johannes der Täufer, jetzt machen wir ihn aus in einen Heiligen oder so, ne? Und dann beruhigt sich die Lage, dann hören Menschen auf, sich zu bekehren, ne? Und da kamen sie und fragten ihn, okay, wer bist du denn, Johannes? Warum kommst du mit so einer Botschaft und Menschen folgen dir? Also deine Botschaft berührt Menschen, aber das war nicht die Kunst, mit der jetzt Johannes gesprochen hat, sondern das war der Geist Gottes, der Menschen zur Buße bewegt hat. Amen. Es war einfach dran. Gott wollte etwas tun und da brauchte er aber eine Stimme. Und die Stimme hat Johannes zur Verfügung. Seine Stimme hat er dir zur Verfügung gestellt, unserem himmlischen Vater. Und was interessant ist, der war nicht so ein erhobener Mann. Die Situation war günstig. Der konnte eigentlich, ne, irgendwie sich darauf auch einlassen, dass er jetzt mal einen Posten bekommt in dieser Welt unter den Menschen. Und sie fragten ihn: Bist du Christus? Der konnte sagen: Ja, ich bin Christus. Ne? Aber nein, der hatte, was für ein Herz hatte der Mann? Der sagte: Nein, ich bin nicht Christus. Bist du dann so wie ein großer Prophet? Sagte er: Nein, bin ich nicht so. Ne? Der hat praktisch also verneint diese Dinge. Lesen wir. Vers 15. Als aber das Volk in der Erwartung war und alle im Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach. Sofort unterband er sozusagen diese Bedenken, Gedanken. Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich. Unglaublich, ne? Der hat in diesem Bewusstsein gedient, gelebt, dass ein Stärkerer kommt. Amen. Ich sehe, ich stehe jetzt euch im Wege. Ich ziehe mich auch in die Wüste ein bisschen. Und das war natürlich Jesus. Und der sagte: Nein, ich bin nicht der Christus. Und dann hat er praktisch auf Jesus immer wieder gezeigt. Und das ist auch so eine Eigenschaft vom Geist Gottes. Ne? Geist Gottes, der stellt Jesus ins Zentrum. Und Johannes hat genau dasselbe gemacht. Und das ist für mich auch ein Höhepunkt von seinem Leben. Zu wissen, wer du bist, das ist eine gute Sache. Zum Beispiel beruflich. Ganz einfach. Wenn man weiß, was man beruflich macht und gerne macht und sich dafür einsetzt, das ist ein Segen. Wie viele junge Menschen fragen heutzutage, ich weiß nicht, was ich jetzt beruflich machen soll. Okay, und dann fragt man, was möchtest du denn auf keinen Fall? Und dann beginnen sie sich dazu entwickeln, sich Gedanken zu machen und dann erschreckst du dich, dann wollen sie gar nichts machen. Ne? Das nicht, vielleicht das, nein, das auch nicht, vielleicht das, nein, das auch nicht. Okay, dann musst du dich gedulden, bis sie sich da entscheiden. Und genauso war es mit Johannes, der wusste, wer er nicht ist. Ja, zu erfahren, wer du nicht bist, ist auch ein Segen Gottes. Aber der wusste, wer er ist und er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ist. Ich bin diese Stimme, die einfach ruft, dass die Wege für den Herrn geebnet werden. Amen. Nach Johannes möchte ich jetzt springen, Johannes Evangelium Kapitel 1, und zwar die Verse von 6 bis 8, dass wir uns anschauen. Und zwar, hier wird das genannt, das war ein Mensch, von Gott gesandt. Da war ein Mensch von Gott gesandt, Johannes 1,6, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Also das war sozusagen auch Sinn des Lebens von Johannes, dass andere Menschen glauben. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Selbst Johannes schreibt, der war nicht das Licht. Und Johannes der Täufer, der hat sich dazu bekannt, ich bin nicht Christus, aber ich möchte, ne, auf den Christus hinweisen. Und das ist ganz stark. Ganz stark, demütig und ich glaube, das gehört auch so, zum Reich Gottes. Halleluja. Also ein Mensch von Gott, du und ich. Lass uns so eine Menschen werden, so Menschen werden, die von Gott sind. In Johannes bleiben wir, Kapitel 3, Vers 30. Das hat noch Samuel heute im Gebet, wo wir vor Gott, vom Gottesdienst gebetet haben, das auch ausgesprochen. Das habe ich auch in meinen Notizen hier. Und zwar die Bibelstelle, wo Johannes der Täufer sagt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Jesus muss wachsen. Auch in den Wüstenzeiten, Jesus soll zunehmen, ich soll abnehmen. Und mit diesem Motto hat Johannes der Täufer gelebt. Der wollte, dass Jesus mehr und mehr wird. Und ich, mir, meine, mir, segne uns alle vier, davon muss es weniger werden. Muss es weniger werden. Johannes war auch ein Mann, der gelitten hat. Sein Werk, wie gesagt, war nicht nur in Rosen und wunderbar und schön. Der kam aus der Wüste und letztendlich landete er auch noch im Gefängnis. Ja? Das heißt, das war ein Leidensweg. Und Leiden gehörte nun mal zu seinem Leben. Wir wissen auch, dass Jesus nicht ohne Leiden sein Werk vollbracht hat. Wir mögen auch keine Leiden, aber Leiden gehören zum Teil. Und da muss man einfach das wissen. Das gehört, wenn wir Jesus nachfolgen und alle Menschen uns noch loben und nur das Gute über uns sagen, dann stimmt etwas nicht. Ne? Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann bekommst du die Schwierigkeiten, da musst du einfach durch, aber da gehst du halt einfach durch und dann wirst du noch näher zu Gott. Amen. Also dafür sind die Dinge da und da musste auch Johannes durch diese schwierigen Zeiten, nachdem er das auch bezeugt hat. Kehren wir zu Lukas, aber ich setze fort sozusagen weiter historisch, ne, was danach passierte. Lukas 7, von 18 bis 23. Oh, ich bin in Matthäus. Was zu Lukas? Was passierte danach? Und dem Johannes berichteten seine Jünger über das, was Jesus tat. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Die Frage kam aus dem Gefängnis. Ich sagte, Johannes hatte auch Zeiten in seinem Leben, wo er in Zweifeln auch war. Und dann aber der hat von Jesus gehört und Jesus hat dann auch die Antwort geschickt und gesagt, Johannes, dein Dienst als Vorbote war das, was Gott wollte. Und ich denke, Jesus selbst war sehr ermutigt durch den Dienst von Johannes. Zum Beispiel alleine das, dass Jesus am Anfang seines Dienstes auch Menschen getauft hat mit Wasser. Eigentlich Johannes kam und taufte Menschen mit Wasser. Und einige Jünger von Johannes, die sagten, guck mal, Jesus tauft jetzt und seine Jünger auch. Und die Menschen gehen zu ihnen. Lass uns verbieten, dass sie jetzt das nicht machen. Ja, dass Menschen sozusagen zu uns kommen. Aber Johannes ließ sich darauf nicht ein. Und der war wichtig für Jesus. Ne? Jesus hat sozusagen am Anfang in den Stufen von Johannes gegangen. Ja, der hat sich taufen lassen von Johannes. Das also wird sehr häufig beschrieben und sehr in allen vier Evangelien ist darüber die Rede. Aber ich nehme heute eher so die Stellen, die vielleicht nicht so ganz bekannt sind. Und dann begann Jesus auch nochmal zu taufen. Ja? Und dann gab es diesen flüssenden Übergang. Dann kommt Johannes in das Gefängnis. Jesus tut aber das Werk Gottes. Und was tut er? Vers 22, Lukas 7, antwortete und sprach, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, wieder, Lahme gehen, Aussätige werden gereinigt, Taube hören, das ist das, wofür wir heute auch gebetet haben. Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ja? Und da hat Johannes auch Zeugnis gegeben, auch Trost geschenkt und gesagt, sag ihm, Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das war übrigens auch eine der Botschaften von Johannes der Täufer. Und dann, wo die Jünger von Johannes gegangen sind, dann hat Jesus auch ein Zeugnis abgelegt und gesagt hat, wer denn Johannes war. Ja, und er sagte, denkt ihr, dass er ein Propheten war? Ja, ich sage euch, Vers 26 hier in Lukas 7, ja, ne, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wir mit euch sind eigentlich auch, die Gemeinde heute ist eigentlich auch Wegbereiter für Jesus, denn Jesus kommt zum zweiten Mal. Amen. Ja, das war das erste Kommen Jesu und Johannes war da unterwegs. Jesus kommt zum zweiten Mal, wir sind ja auch seine Wegbereiter. Ja, und wir sollen auch diese Stimme sein. Und Johannes war die Stimme in der Wüste. Ne? Und das ist übrigens eine Passage aus Jesaja, Kapitel 40. Auch starker Prophet. Elia steht selbst für alle Propheten. Genauso wie Mose steht für Gesetz, Elia steht für Propheten. Auf dem Verklärungsberg, Berg der Verklärung, da kamen Mose und Elia, als diese zwei sozusagen Persönlichkeiten, die für das Alte Testament stehen. Und Mose wie für das Gesetz und Elia wie für die Propheten. Auch einer der großen Propheten war Jesaja. Das Leben von Propheten war nicht einfach. Die hatte auch viel mit Leiden zu tun in dieser Welt. Und dann aber auch mit einer sehr starken Verbindung mit Gott. Und dass sie seine Botschaft verkündet haben. Nur leider, ihre Botschaft war nicht nur immer Honig und gut. Ihre Botschaft war hart. Und sie haben das Volk zu Bußen geführt, genauso wie Johannes der Täufer. Und Jesaja tut das auch. Sein Buch ist dann über 60 Kapitel groß. 40 davon spricht er über das Gericht, das kommt. Und das soll Menschen bewegen, dass sie Buße tun. Ja, das war ein Teil vom Dienst von Johannes auch, darüber haben wir gesprochen. Aber dann den zweiten Teil von Jesaja geht, der ist messianisch. Der spricht von Jesus, der spricht von Gott, der kommt, von dieser Barmherzigkeit und Liebe, die folgt, wenn wir in dieser Reue zu Gott kommen und Buße tun. Und dann kommt das Reich Gottes in dieser Welt. Ja, dann ist nichts mehr zwischen Menschen und Gott. Keine Trennung ist mehr da. Jesus soll sie am Kreuz wegnehmen. Und dann beginnt er diese Kapitel über das Evangelium praktisch auch mit dieser Stimme. Der beginnt, Kapitel 40, Vers 3, da steht ja da, dass diese Stimme, die verkündet ja, dass, die frohe Botschaft, das Evangelium. Ach, wenn schon, denn schon, lass uns dahin gehen. Also Jesaja 40, Vers 3. Und das ist, was Jesus jetzt auch zitiert oder meint über Johannes. Im Wort Gottes steht ja ne, das, was dann einmal in Erfüllung geht. Also Jesaja 40, 3, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und das war Johannes der Täufer. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das wusste Johannes ganz genau. Der war bewusst, was sein Auftrag in dieser Welt war. Ist das nicht ein Segen, wenn dir bewusst ist, was dein Auftrag ist in dieser Welt? Und das Högerige soll zu Ebene werden und das Hügelige zu Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht, Vers 6. Und dann zack, Jesaja beginnt diese Kapitel über Jesus, über Evangelium. Und in Vers 9, auf einen hohen Berg stieg hinauf. Du, Freudebotin. Und Freudebotin im Original, ich weiß nicht, in der griechischen oder hebräischen Wurzel von diesem Wort ist Evangelium. Von diesem Wort stammt das Evangelium. Evangelium ist ja auch frohe Botschaft. Ne? Und hier sehen wir Freudebotin. Ja, das ist die frohe Botschaft, die jetzt hier in Jesaja auftaucht. Das ist das Evangelium, worauf er hinweist. Zion, erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudebotin Jerusalem. Ja, und da kam wirklich das Evangelium, die frohe Botschaft zu uns, begann aber mit Johannes. Und Jesus gibt hier Zeugnis zurück nach Lukas 7 von Johannes und sagt, Lukas 7, 28, denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen, jeder von uns ist von Frauen geboren, ja, ist kein größerer als Johannes der Täufer, aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Und er hat gewürdigt das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Jetzt kommt diese Würde, ne, einfach auf den Dienst. Und in Matthäus wird festgehalten, noch was Jesus gesagt hat. Das ist die einzige Stelle, glaube ich, wo es darum geht. Aber es geht wieder ein bisschen so um Leiden. Matthäus 11, 12. Hier ist auch sozusagen dieses Zeugnis von Jesus über Johannes der Täufer. Zum Beispiel 11, der Kleinste im Reich Gottes, im Reich der Himmel ist größer als er. Ne? Das ist das, was wir jetzt im Lukas gelesen haben. Parallelstelle praktisch. Und dann Vers 12, Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Johannes der Täufer kam ins Gefängnis. Ja, und dann Jesus sagt, der ist jetzt im Gefängnis. Ja, das ist eine der Interpretationen von dieser Bibelstelle. Und es ist auch durchaus legitim. Johannes dem Täufer wurde Gewalt angetan. Der wurde einfach weggesperrt. Warum? Weil er über Herodes gesprochen hat, weil er nicht mit der Frau seines Bruders schlafen darf. Ja, da war einfach eine Sünde. Johannes hat es auch benannt in diesem prophetischen Geist, was er hatte. Da musste er ins Gefängnis. Aber Herodes hatte eigentlich Respekt von Johannes. Der kam zu ihm, sie hatten Gespräche. Nur diese Manipulation durch seine, ich weiß nicht, weiß sie Ehefrau oder eher nur Geliebte oder sowas. Ne? Aber auf jeden Fall, diese Herodianer, ne? Durch sie wurde auch Johannes der Täufer enthauptet. Und er hat Unrecht erlitten in dieser Welt. Mann Gottes! Und dann kam eine Frau, die die Ehebruch begangen hat mit dem Bruder ihres Ehemannes und so, und dann lebte so und wollte sie ihr Lebensstil so rechtfertigen. Wer war sie insgesamt, dass sie Johannes dem Täufer enthaupten darf? Ja, oder nach ihrem Befehl? Was soll das, ne, würden wir jetzt sagen? Mann Gottes, ja, auf dem Ruf Gottes ist, vom Mutterleibe mit dem Heiligen Geist erfüllt, jetzt sitzt im Gefängnis. Gottes auch zugelassen. Und noch von einer sündigen Frau wird getötet. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen ihm und dem Propheten Elia. Elia wurde auch gejagt, ne, von dieser Isabel, von der Frau von Ahab. Aber der wurde nicht durch sie getötet. Ne. Der ist in den Himmel aufgefahren. Aber Johannes erlebt richtig Leidensweg. Jesus erlebt auch einen Leidensweg, ne, sozusagen in dieser Welt. Natürlich ist er für unsere Sünden gestorben, damit wir nicht von den durch die Sünden sterben. Ja und Amen. Aber es gibt diese Leiden. Und Jesus spricht, so ist das in dieser Welt. Wenn du für das Reich des Himmels eintrittst und wirklich nach dem Reich, nach seinen Regeln, nach Gottes Geboten leben möchtest, dann kommst du immer wieder in Schwierigkeiten, wo du einfach dann dich entscheiden musst. Entweder lässt du, dass diese Welt aus dich einen Heiligen macht und dass sie dich menschlich so anbeten. Und das hat Johannes verneint, davon hat er sich distanziert. Und er ging diesen schweren, diesen schmalen Weg, was Jesus das nennt. Diesen schmalen Weg ist er gegangen. Vielleicht spürst du manchmal in deinem Leben, es kommt und es wird schmal, der Weg wird noch schmaler, es wird noch enger. So sind die Wege in dieser Welt. Man muss sich eher Gedanken machen, wenn die Wege zu breit sind. Und da muss man aufpassen, dass man jetzt auch seine Verbindung mit Gott nicht verliert. Denn man verliert die Beziehung zu Gott eher auf den breiteren Wegen. Auf schmalen Wegen, dann sucht man Gott. Aber wir glauben und das Wort Gottes sagt, dass Gott uns nicht viel zu viel zulässt, dass etwas passiert, dass man auch sozusagen in die Glaubenskrise kommt. Ja? Dass die Versuchung nicht allzu stark wird. Und Gott wird schon auch seine Gnade und seine Barmherzigkeit über uns erweisen. Und so wurde Johannes auch durch die Hand dieser Frau, ne, getötet. Und diese Leidenswege, sagt Jesus, ne, es wird Gewalt angetan und Gewalttuende reißen an sich an. Ja, die Menschen, die Gewalt in dieser Welt haben, die dürfen entscheiden. Du wirst enthauptet, du gehst ins Gefängnis, mit dir machen wir das, mit dem machen wir jenes. Deswegen brauchen sie Gebete, dass Gott auch ihre Herzen bewahrt. Und wir sollen dafür beten, das ist ja auch unser Auftrag. Aber für uns selber, es gibt Punkte, wo man Kompromisse machen kann. Wenn man aber keine Kompromisse macht, dann ist der Weg schmal. Und er wird auch weiter schmal sein. Aber Jesus ist auch diesen schmalen Weg gegangen. Der hat auch das Evangelium, die Liebe Gottes gepredigt, aber auch, der hat sehr viele Menschen konfrontiert, wenn er gesehen hat, da ist einfach eine Maske drauf, religiöse Maske. Da ist keine Echtheit, da ist keine Beziehung zu Gott. Und dann hat er gepredigt und über das Wort Gottes gelehrt, über das Reich Gottes. Manchmal so, dass seine Jünger selbst in Verzweiflung kamen und dass die Menschen auch Jesus verließen. Lesen wir auch ab und zu Johannes Kapitel 6, Vers 66. Ein schwarzes Vers in der Bibel, ne? Schwarzer Vers. Johannes 6, 66. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit Jesus. Da sprach Jesus zu den Zwölfern, wollt ihr etwa auch weggehen? Keiner hält euch, keiner bindet euch, keiner zwingt euch jetzt mir nachzufolgen. Nur wenn du von Gott Offenbarung hast und du wirklich von Gott dafür bestimmt bist, ja, hier zu sein, den Weg mit mir zu gehen, sollst du bleiben. Und da sprach Jesus zu Zwölfern so direkt. Und dann kommt Simon Petrus und antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus bleibt fast alleine hier, mit 12. Und das scheute nicht, seine Wege waren auch schmal. Der hat auch jetzt nicht menschengefährlich gedient, für ihn war wichtig, dass er gottgefährlich ist. Und genauso war das auch mit Johannes. Und noch zwei letzte Ausrufezeichen hier. Höhepunkte im Leben von Johannes der Täufer. Und wir bleiben jetzt im Johannesevangelium, Johannes 3, 22. Springen wir. Johannes 3, 22. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Ja, das ist dieses Verbindungsstück. Jesus taufte, genauso wie Johannes der Täufer. Als aber Johannes taufte zu Enon, okay, das ist was noch früher war, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war, und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht, ins Gefängnis geworfen. Gut, die Stelle sollte ich dann vielleicht früher noch vorlesen. Aber was ich dazu sagen wollte, das, was ich schon gesagt habe. Jesus ist im Dienst. Der setzt den Dienst von Johannes sozusagen fort. Gut, und dann das letzte Höhepunkt dann. Sterben von Johannes der Täufer. Wir haben gesagt, er wurde enthauptet. Und seine Jünger nahmen seinen Leichnam, haben ihn auch beerdigt. Und dann erreicht Botschaft von Jesus, diese traurige Botschaft von Johannes, erreicht auch Jesus. Matthäus 14, letzte Bibelstelle, Matthäus 14 und 13, 14. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Ja, der zieht sich zurück, der hat jetzt die Nachricht von der Ermordung von Johannes des Täufers mitbekommen und dann selbst der Tod von dem Mann Gottes, ne, das war ein trauriger Tag für viele sozusagen Menschen Gottes, für Jesus, für seine Jünger, für Jünger von Johannes, für Menschen, die sozusagen mit Johannes in ihren Herzen mitgegangen sind, mitgefiebert haben. Und für Jesus war das traurig, der zieht sich zurück. Aber was ist seine Antwort? Jetzt machen wir einen Aufstand gegen Herodes, ne? Jetzt greifen wir zu Waffen oder sowas. Nein, seine Antwort war auf die Art und Weise des Reiches Gottes. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Unglaublich. Selbst der Tod von Johannes der Täufer bewirkt Heilung der Menschen. Denn Jesus empfängt auch diese Nachricht, ist auch traurig und er sieht dann, wie elend ist diese Welt, wie viel Not ist da. Und wo er jetzt die Menschen sieht, die krank sind, die verwundert sind, dann ist er nicht so in Emotionen, dass er sagt, nein, jetzt habt ihr meinen Verwandten, Bruder oder so getötet, jetzt gibt es keine Gnade mehr. Nein, der weiß, sein Auftrag in dieser Welt ist eine andere Art. Und er antwortet auf diese Enthauptung auch mit Heilung. Und er wird innerlich bewegt. Sein Herz erstarrt nicht. Ja, wo wir Ungerechtigkeit erfahren, und das war eine Ungerechtigkeit mit dem Tod von Johannes der Täufer, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, wir sollen unsere Herzen bewahren, dass unsere Herzen nicht zu hart werden, ja, dass wir nicht emotional werden, dass wir falsche Entscheidungen treffen, ja, dass wir uns verhärten und dann innerlich, ne, verlieren an Leben, an Dynamik, an Freude an Gott. Ganz im Gegenteil, Gott ruft uns. Wir hatten diese Woche auch Gemeinderat und Ewald hat auch ein Wort mitgeteilt. Wir hatten so Gebetszeit auch. Und das war das Wort über Josua, ja, wo das Volk Gottes schon im verheißenen Land war, aber da kamen plötzlich andere Sachen und andere Schwierigkeiten in ihr Leben. Und Josua sagte aber, ich und mein Haus, das war Josua, glaube ich, oder Kaleb. Einer von beiden sagte, ja, ich und mein Haus, wir werden meinem Herrn dienen. Ja, das ist für mich genauso, wo Jesus fragt seine Jünger, und wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann sagt Petrus, wo sollen wir hingehen? Ne? Also ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen unseren Auftrag erfüllen, wir wollen einfach stehen vor seinem Angesicht und ja, den Weg gehen. Und da freute Jesus sich auf jeden Fall. Und da gingen sie weiter. Und dann wurde einiges auch für sie klar, wo sie vielleicht Fragezeichen hatten, aber nicht von diesem Weg abgewichen sind. Und das ist immer eine Freude, ja, die uns auch begleitet, wenn wir sehen, dass Gott, ja, Menschen von Gott, genauso wie Johannes der Täufer, da war ein Mensch von Gott, dass Gott uns an die Seite Menschen von Gott schenkt. Und ich wünsche, dass wir mehr und mehr davon erfahren. Ich wünsche mir, dass jeder von uns sich so als ein Mensch von Gott sieht. Manchmal führt uns Gott auf anderen Wegen, da gehen wir und da segnen wir einander auf diesen Wegen. Aber wenn wir wissen, dass wir, unsere Geschwister auch unterwegs sind im Reich Gottes, da freuen wir uns auch. Und dann wissen wir aber, es gibt hier was zu tun, es gibt aber hier einen Auftrag von Jesus. Und auch wenn es schmal ist, auch wenn es schwer ist, auch wenn es vielleicht nach Gefängnis aussieht, es gibt eine Antwort, die Gott schenken möchte. Ja, auf jede Ungerechtigkeit, auf jede Schwierigkeit, auf jede Wüstenzeit, wenn du bei Gott bleibst, wenn du dein Herz bewahrst, ne? Wenn du deine Beziehung mit deinem Gott einfach pflegst und dass du das lebst, auslebst und Gott ist deine Freude, ne? Freude deines Lebens, dann wird die Antwort so sein, dass Menschen geheilt werden, dass Gott sich mächtig erweist, dass Gott das tut, was er tun möchte. Und das ist ja nichts anderes, was wir auch in unseren Herzen haben. Dass Gott einfach sein Tun, sein Wirken in dieser Welt weiter fortsetzt und uns nach der Gnade Gottes gebraucht. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen, lass uns noch beten zusammen. Vater, wir danken dir für ein sehr gutes Beispiel aus deinen ja, Dienern, praktisch Johannes der Täufer. Wir danken dir, der kam in dieser Welt nach deiner Vorbestimmung, Jesus. Und jeder von uns, wir sind nicht einfach in diese Welt gekommen. Da ist ein Auftrag. Einer soll zu einer Stimme werden, der andere soll einen anderen Auftrag von dir erfüllen. Jesus, lass uns erkennen, wer wir sind, wer wir nicht sind, Jesus. Und lass uns auch unsere Wüstenzeiten mit dir erleben, wo wir einfach mehr und mehr an der Beziehung zu dir arbeiten, dass du uns mehr und mehr mit deinem Licht erfüllst. Amen. Halleluja, dass wir uns mehr und mehr uns verwandeln in dein Ebenbild, Jesus, dass wir mehr und mehr, ja, so werden wie du, Jesus. Und wir wissen aber, die Vorbotschafter vor dem Evangelium war die Botschaft, dass man Buße tut, dass man ja auch in die Wüste geht, dass man sein Herz prüft, Jesus. Und so wollen wir zu dir kommen heute und dich bitten, Jesus, arbeite in uns. Setze dein Werk in uns fort. Lass uns erkennen, wo unsere Mängel sind, wo wir noch nicht dir ähnlich sind, Jesus. Zeige uns diese ja, Flecken in unseren Herzen, wo noch diese Welt einfach den Zugriff hat und wo dein Licht noch kommen soll, Jesus. Wir wollen uns öffnen, Jesus. Wir wollen dir ehrlich sein. Wir wollen unsere Herzen weich machen für dich, Jesus. Und wir danken dir, Jesus, für all das, was wir ja mit dir erlebt haben. Wir danken dir, ja, dass wir heute leben, dass wir heute hier sind, dass wir gesund sind, Jesus. Und für unsere Geschwister haben wir auch gebetet, die noch krank sind, die deine Gnade Hilfe brauchen. Jesus, deine Gnade und deine Hand soll mit ihnen auch sein. Wir preisen dich, unser Gott und König, dass du uns bis hierher gebracht hast und du wirst uns auch weiterführen. Dein Weg, was du angefangen hast, dein Werk, das wirst du auch vollbringen. Halleluja. Und dafür preisen wir dich und danken wir dir, Jesus. Und so wollen wir einfach daran denken, dass es nicht immer einfach ist und leicht. Und wir wollen, dass du dich bitten, dass du uns stärkst. Ja, in unseren Kämpfen, in unseren Zeiten, in unseren Wegen, Jesus. Ja, stärke uns und zieh uns näher an dein Herz, Jesus. Lass uns in deine Gegenwart, in deinem Wort auch verweilen. Lass uns erkennen, Jesus, wer wir sind, was ist unsere Berufung, Jesus, und lass uns an dieser Beziehung immer dranbleiben, Jesus, denn das ist die Berufung Nummer eins für jeden von uns, ja, dass wir deine Stimme erkennen, dass wir uns, ja, öffnen für dich, dass wir hören von dir und dass wir empfangen, spreche zu uns, sodass deine Knechte auch hören können und erkennen können, wo bist du heute? Was machst du heute? Was bewegt dein Herz heute, hier in dieser Stadt? Wofür fieberst du? Wo bist du bei den Menschen, ja, die in Not sind, Jesus? Und lass uns auch unseren Beitrag dazu tun, ja, wo wir, wenn wir zwei Kleider haben, eins geben, wo wir da, wo wir sind, einfach im Auftrag des Herrn sind. Denn die Welt ist diese Welt. Halleluja, Jesus. Stärke uns in deinem Wort, in deiner Gnade, Jesus, und lass uns noch das erleben, was du tun möchtest, Jesus. Dass Menschen geheilt werden, wiederhergestellt, Jesus. Halleluja. Amen. Wir preisen dich, wir danken dir, wir ehren dich, Jesus. Lass uns in uns hineinkehren, dass wir unsere Herzen vor dir einfach hinhalten, dir geben und dich darum bitten, ja, erleuchte unsere Herzen mit deinem Licht, Jesus. Dass deine frohe Botschaft auch unsere Generation in dieser Welt auch erreicht, Jesus. Und dann Menschen, die von dir gekommen sind, dass sie ihre Berufung auch ja, spüren und dass sie auch entgegenkommen und dass sie auch Ja sagen zu dir. Genauso wie Johannes der Täufer gesagt hat, ja, und er war in seiner Berufung Jesus. Halleluja. Egal wie schwer es war, Jesus, der hat das getan, wofür er in dieser Welt gekommen ist, Jesus. Halleluja. Und jetzt auch danach, so viele Jahrhunderte später, jetzt sprechen wir von diesem Mann, ja, der gestorben ist, der enthauptet wurde, aber der ein gutes Beispiel gelassen hat, von wo wir uns stärken können, wo wir sagen können, ja, wir gehen, wir kämpfen, heute sind wir dran, aber wir sehen, wie er das gemacht hat und wir bitten dich, gib uns deine Gnade, gib uns deine Barmherzigkeit. Aus unserer Kraft schaffen wir es einfach nicht, Jesus. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort, wir brauchen, ja, von dir gestärkt zu werden. Deswegen sind wir hier, wir suchen dein Angesicht und wir wissen, du, Gott, du bist groß. Und deine Größe und deine, ja, Kraft, deine Liebe, deine Treue, die wollen wir hochheben, hochhalten und einfach Bahne deine Liebe einfach hochheben und dich danken. Unser König, unser Gott, deine Liebe, sie ist größer als alles, was in dieser Welt ist. Ja, einfach du bist größer und nichts und niemand kann uns von dieser deiner Liebe auch trennen, Jesus. Und wir bekennen uns zu dir. Du bist unser Gott, du bist unser König, du bist Mittelpunkt unseres Lebens, Jesus. Halleluja. Und wir preisen dich und bitten dich, ja, erbarme dich über uns, Jesus. Tu dein Werk in unserer Mitte und lass uns einfach, ja, in deiner Gegenwart verweilen. Halleluja. Unser König, unser Gott, unser himmlischer Vater, dir gebührt die Ehre, dir gebührt die Anbetung. Du bist es würdig, angebetet zu werden. Wir sind dein Volk. Wir sind deine Braut, Jesus. Wir sind deine Trauzeugen in dieser Welt. Du bist unser Bräutigam und du kommst. Halleluja. Jesus, du kommst und wir danken dir dafür. Und wir erwarten dein Kommen, Jesus. Denn du kommst nicht alleine. Du kommst in deiner Kraft. Und dein Heiliger Geist, der ist dein Vorbote. Und er ist schon in dieser Welt. Halleluja. Und wir danken dir, Geist Gottes, für dein Wirken, für deine Geduld mit uns allen. Ja, für deine Treue. Du bist da, Geist Gottes, und wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir geben alles in deine Hände, was unser Herz besorgt. Wenn da Trauer ist, wenn da Schwere ist, Jesus, das wollen wir dir geben und dir danken für das Kreuz. Danke, Jesus. Du hast unsere Last getragen, du hast sie auf sich genommen. Unser König, unser Gott, wir geben das ab. Alles, was uns bedrückt, Jesus, alle unsere Sorgen, nimm die, Jesus. Und wir wollen die gerne abgeben, denn wir wissen, du gehst mit uns eine Strecke, du gehst mit uns zwei Strecken, du gehst mit uns so lange, was wir brauchen, Jesus. Und du trägst so viel, wie viel es nötig ist, Jesus. Und du lass uns was tragen, aber du gibst uns nie, worunter wir einfach zerbrechen oder ja, was für uns zu schwer ist, Jesus. Du sorgst dafür, dass wir einfach in unserem Rhythmus gehen, Jesus. Lass uns erfahren, wo wir stehen, was wir sind, welche Kraft wir haben, Jesus. Wir wollen alles ablegen, was schwer ist, Jesus. Wir wissen, dein Wille ist und dein Joch ist leicht. Halleluja. Dein Joch ist leicht und wir wollen in diesem Joch wandeln. Wir wollen kein Joch auf uns aufbürgen, was wir nicht tragen können, Jesus. Und dafür müssen wir erkennen, was wir nicht sind. Und wenn wir das nicht sind, Jesus, dann sind wir es eben nicht. Und wir danken dir dafür auch. Und wir wollen unsere Last tragen, das, was wir tragen können, Jesus. Denn wir wollen diese Freude an dir nicht verlieren, Jesus. Wir wollen in dieser Freude gehen. Und so, Geist Gottes, bitten wir dich, komme und erfülle uns mit dieser deiner Freude. Jesus, wir preisen dich. Deine Freude kommt und du bist da, Jesus. Halleluja. Es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein, so gut, dein Sprechen zu hören, so gut, wenn du da bist, Jesus. Wir danken dir. Du bist treu und wir sind deine Kinder. Und so einfach ist es einfach, Jesus. Halleluja. Lass uns diese frohe Botschaft in diese Welt tragen, Jesus. Lass uns noch viele Menschen glücklich machen. Da, wo die Menschen unter ihren Lasten einfach zugrunde gehen, wo es für sie schwer ist, Jesus, lass uns unseren schmalen Weg gehen und dann wirst du dafür sorgen, Jesus. Wo du uns Gnade gibst, werden wir uns freuen. Wo du uns in die Wüste führst, werden wir sagen, komme mit uns bitte. Ja, wo du uns Heilung schenkst, dann werden wir ein Zeugnis sein für dich in dieser Welt. Halleluja. Denn du bist Gott, gestern, heute und morgen. Du tust dein Werk und du wirst es auch weiter tun, Jesus. Und dafür wollen wir dir danken, Jesus. Du bist das Haupt. Du bist der Bräutigam. Du bist Nummer eins, du bist Mittelpunkt. Und diese Stelle wollen wir an keinen anderen geben, nur dir, Jesus. Nur dich, Jesus, wollen wir anbeten. Nur dich nur loben und preisen. Unser König, unser Gott. Halleluja. Fällt uns noch ein gutes Lied ein, das wir zusammen singen? Dann lass uns Licht dieser Welt. Das